Einen wunderschönen Sonntagmorgen euch allen. Da sind wir wieder und wir werden auch nicht müde. Die Sirene des Körpers, der Podcast, der deine Sinne schärft und dich lehrt, auf deinen Körper zu hören. Und eins kann ich euch sagen, heute wird's heftig. In den letzten beiden Wochen haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie Entscheidungen wirklich entstehen. Dabei haben wir gesehen, dass wir längst nicht alle Entscheidungen bewusst treffen. Unser Gehirn verarbeitet ständig Informationen, greift auf Erfahrungen, Gewohnheiten und Emotionen zurück und bereitet viele Entscheidungen bereits vor, bevor sie uns überhaupt bewusst werden. Anhand der vier Ebenen Körper, Geist, Ego und Selbst haben wir beleuchtet, wie unterschiedliche Anteile in uns unsere Entscheidungen beeinflussen. Außerdem haben wir darüber gesprochen, welche Rolle das Belohnungssystem, Dopamin, Stress und Gewohnheiten spielen und warum Wissen allein oft nicht ausreicht, um unser Verhalten zu verändern. Ein zentraler Gedanke der Folge war, dass wir nicht jede Entscheidung kontrollieren können, wohl aber die Bedingungen, unter denen sie entsteht. Denn am Ende sind es nicht die wenigen großen Entscheidungen, die unser Leben prägen, sondern die vielen kleinen Entscheidungen, die wir Tag für Tag treffen und die langfristig bestimmen, wer wir sind. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir. Es ist Sarah Köhne und Sarah hat mit uns ja bereits ihre Erfahrung mit Skoliose geteilt. Sarah ist Wellfit-Aktivmanagerin im Robinson Rania Playa, hat ihren Bachelor und Master in Prävention und Gesundheitsmanagement gemacht, ist Kurstrainerin und Yoga-Lehrerin. Hallo Sarah, schön, dass es nochmal geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, und heute sprechen wir über deine Erfahrung mit, ich würde mal sagen, der Mutter aller Yoga-Ausbildung. Und da würde mich interessieren, was hat dich dazu bewegt, eine 300 Stunden Yoga-Ausbildung ausgerechnet in einem Ashram im Himalaya zu machen?
Ja, ich habe ja vor zwei Jahren, habe ich ja meine 200 Stunden Ausbildung auf Bali gemacht. Und da war mir irgendwie schon klar, dass ich irgendwann bereit sein werde, auch meine 300 Stunden Ausbildung zu machen. Mhm. Und durch Bali wollte ich dann schon irgendwie mal zum Ursprung zurück und da, wo Yoga eben herkommt, und das ist eben aus Indien oder eben halt aus Rishikesh. Und über meine Schule auf Bali habe ich den Yoga-Ashram in Indien gefunden, in den Himalaya-Bergen, und so habe ich dann meinen Platz gebucht und bin vor kurzem dorthin geflogen.
Also wirklich Respekt und ich bin sehr gespannt, was du zu berichten hast. Wie war denn dein Zurechtfinden und Ankommen?
Ich glaube, da beginne ich mal mit meinem ersten Tag, denn als ich angekommen bin, da waren Mulis unten. Mulis sind eine Mischung aus Pferd und Esel, die dann meinen Rucksack genommen haben und den dann zum Ashram hochgebracht haben, wo ich selber dann auch hochlaufen durfte. Ja, der Weg lief halt für 45 Minuten, der super steinig war, und als wir dann oben irgendwann mal angekommen sind, weil das wirklich ein, ich sag mal, halbes Klettern war, haben wir uns natürlich erstmal im Ashram so ein bisschen zurechtgefunden, durften einchecken und haben dann unser kleines Holzgebäude gesehen, wo wir dann drin geschlafen haben, denn eine Freundin von mir hat mich dabei begleitet. Ja. Und als wir in diesem Zimmer waren, haben wir dann erstmal gesehen, dass wir ein relativ hartes Bett haben. Das war natürlich schon mal der erste Schock, wenn man so aus der westlichen Welt kommt und eigentlich ziemlich weiche Betten hat. Mhm. Dann wurde uns erklärt, dass wir auch erstmal das Wasser anmachen müssen, 15 Minuten bevor wir duschen, damit überhaupt warmes Wasser kommt. Um ehrlich zu sein, habe ich bei 47 Grad, allerdings auch sehr oft kalt geduscht, deswegen war das kein Problem. Allerdings hat auch oftmals der Strom nicht ganz so gut funktioniert, weshalb die ACs, das heißt die Air Conditioners, nicht wirklich funktioniert haben. Licht hat zwar immer funktioniert, weil der Notstromaggregator da war. Und dann wurde uns noch erklärt, dass wir keine Waschmaschine zur Verfügung haben. Das bedeutet, wir haben unsere Wäsche dann in einem Eimer gewaschen.
Ja, da ging ja schon mal gut los mit den Voraussetzungen.
Ja, also einfach war es nicht, aber man hat sich dran gewöhnt.
Ja, aber das muss man dann auch wollen. Wie sah denn ein typischer Tag im Ashram konkret aus, so vom Aufstehen bis zum Schlafengehen?
Also so ein typischer Alltag im Ashram, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen, war tatsächlich sehr voll und sehr intensiv. Es ging los, dass um 5.30 Uhr morgens immer die Glocke geläutet hat, und dadurch ist man definitiv wach geworden. Mhm. Und um 6 Uhr begann dann das Jalaneti, das ist die Nasenreinigung. Das kann man sich eigentlich vorstellen wie eine Nasendusche. Um 6.15 Uhr haben wir dann die Mantras gesungen, das heißt, man kann sich das vorstellen wie Prayers singen in der Sanskrit-Sprache aus Indien. Mhm. Und danach sind wir übergegangen ins Pranayama direkt, das heißt, wir sind die Atmung durchgegangen und verschiedene Atemtechniken, die man im Yoga so anwendet. Mhm. Um 7.15 Uhr ging es dann los mit der Asanas-Practice, und da haben wir primär das Hatha-Yoga gemacht, und kurz danach hatten wir dann eine kleine Meditation. Um 9 Uhr dürften wir dann frühstücken gehen. Und dann hatten wir eine kleine Pause, denn um 10.15 Uhr ging es dann auch erst weiter mit der Anatomie. Um 12 Uhr hatten wir Adjustment and Alignment und das kann man sich vorstellen, wie dass wir die einzelnen Asanas-Positionen durchgehen, um einmal zu schauen, wie können wir vielleicht Personen helfen, um besser noch in die Asana hineinzukommen, oder wie soll die auch wirklich genau aussehen, welche Muskeln muss man ansteuern, welche Gelenke sollen wie stehen. Und danach hatten wir dann um 13.30 Uhr das Mittagessen. Um 14.15 Uhr sollte es eigentlich mit Self-Study weitergehen, aber da muss ich ehrlich zugeben, habe ich die Zeit genutzt, um einfach mal ganz in Ruhe meinen Kaffee zu trinken. Denn den durften wir tatsächlich dort trinken, was eigentlich auch nicht ganz so normal ist. Um 15.15 Uhr hatten wir dann Philosophie, damit ging es weiter. Um 17.15 Uhr haben wir dann die zweite Yoga-Practice gehabt, das bedeutet, wir hatten wieder Hatha-Yoga oder in der zweiten, dritten Woche hatten wir dann auch einmal Ashtanga-Yoga. Um 18.30 Uhr ging es weiter mit der Meditation und um 19.30 Uhr haben wir dann das Abendessen gehabt. Wenn man möchte, konnte man von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr noch zum Kriya gehen. Das bedeutet, man hat abends zusammen miteinander gesungen. Das war aber keine Pflichtveranstaltung. Man kann auch ganz normal duschen gehen und sich schon mal ins Bett legen. Denn allerspätestens 22 Uhr müssen die Lichter ausgemacht werden.
Ja, ziemlich voller Tag, würde ich sagen. Und wie viele Tage oder Wochen waren das dann?
Insgesamt waren wir 4,5 Wochen vor Ort. Man muss aber auch den ersten Tag als Anreisetag berechnen und den letzten Tag als Abreisetag. Das bedeutet, insgesamt waren es genau 4 Wochen, die sozusagen der Unterricht war. Wir hatten 6 Tage die Woche Unterricht. Einen Tag hatten wir frei, wo wir dann auch sehr gerne mal nach Rishikesh reingegangen sind, um uns den Ort mal anzuschauen, das Leben dort anzuschauen. Schön. Und vielleicht auch den ein oder anderen Souvenir zu kaufen, um das mit nach Hause zu nehmen. Und wir hatten innerhalb dieser 6 Tage, die wir Unterricht hatten, hatten wir auch immer einen Kriya-Tag. Das bedeutet, du hattest einen Reinigungstag des Körpers. Und da hatten wir verschiedene Reinigungen auch durchgeführt. Und die erste Reinigung war, ich sag mal, ein etwas längeres Gummiband durch die Nase zu schieben, hinten durch den Rachen wieder raus, durch den Mund, sodass man wirklich den Rachen reinigen konnte. Und der zweite Kriya-Tag war dann tatsächlich so, dass wir sehr viel Salzwasser trinken mussten oder durften, in Anführungszeichen. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Menstruation hatte als Frau, dann durfte man diesen Kriya nicht durchführen. Das heißt, die Reinigung war dann verboten in dem Moment. Und ansonsten sollte man diese ungefähr 1,5 Liter Salzwasser trinken, um sich dann einmal zu übergeben, sodass man eben alles andere reinigt. Und der dritte Kriya-Tag, das war dann auch tatsächlich der intensivste Tag, da durften wir auch wieder Salzwasser trinken mit Zitrone drin. Und dabei sollten wir dann verschiedene Asanas durchführen, das heißt verschiedene Abfolgen von Asanas, sodass wir dann irgendwann tatsächlich in den Durchfall kommen, um den Körper auch dort einmal den Magen zu reinigen. An dem Tag hatten wir dann auch nur 2 Essen bekommen und das war das Khichdi aus Indien. Das war wirklich sehr lecker, ich habe mich auch sehr drauf gefreut, aber es war schon sehr intensiv. Ich war sehr, sehr müde an dem Tag, also man hatte irgendwie gar keine Energie mehr in sich, aber ich muss sagen, das war eine extreme Erfahrung. Ich habe mich unglaublich gut gefühlt, weil mein Körper sich wieder wirklich gereinigt gefühlt hat. Ob ich das jetzt unbedingt regelmäßig machen wollen würde, ich glaube, nein. Das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Aber es war an sich schon einfach mal super interessant, das mitzuerleben.
Also das mit dem Gummiband wäre mir, glaube ich, schon zu viel. Aber dann noch Salzwasser trinken, um sich zu übergeben, boah, das ist natürlich schon hart, Mann. Lass uns mal darüber sprechen, was eine traditionelle Yoga-Ausbildung in Indien von westlichen Yoga-Ausbildungen unterscheidet. Was würdest du da nennen?
Was der Unterschied ist von traditionellem Yoga nach westlichem Yoga, ist echt irgendwie vieles, eigentlich sogar alles. Das geht vom Aufbau der Yogastunde bis zur Art und Weise eigentlich schon über. Und ich denke, wenn ich in der westlichen Welt Yoga so unterrichten würde wie die Lehrer in Indien, dann würde, glaube ich, auch niemand mehr zu meinen Kursen kommen. Das ist natürlich auch nochmal ganz anders vom Level. Das heißt, die gehen natürlich auch irgendwo davon aus, dass wir, die dort die Yoga-Ausbildung machen, die 300 Stunden, ja schon die 200 haben, weil man kann erst die 300er machen, wenn man die 200er hat. Das heißt, sind natürlich auch von einem ganz anderen Level ausgegangen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der westlichen Welt einen Yoga-Beginner unterrichte, dann kann man das natürlich auch gar nicht damit miteinander vergleichen. Aber an sich, es wird auch keine Musik genutzt, es ist sehr starr, es ist sehr streng. Wir haben verschiedene Positionen halten müssen über teilweise Minuten im Hatha-Yoga, viele Atemzüge, das, was so in der westlichen Welt vielleicht gar nicht so umsetzbar ist mit den Gästen oder mit den Teilnehmern oder ja, mit den Leuten, die das im Fitnessstudio machen oder auch in Yoga-Studios.
Und wenn ihr das dann minutenlang gehalten habt, wurden dann auch die Muskeln durchgegangen oder wurde euch erklärt, warum?
Tatsächlich war das eher im Adjustment and Alignment, wenn wir die Unterrichtsstunde hatten, wenn da viel erklärt wurde. Mhm. Bei dem Halten war es eher so, dass wir noch weiter in die Position hineinkommen sollten, wenn wir sie noch nicht perfekt ausgeführt haben. Und das ist halt leider tatsächlich auch sehr oft sehr unmöglich. Gerade ja auch bei mir mit der Skoliose gibt es natürlich bestimmte Positionen, die ich gar nicht so reinkomme. Klar. Die waren sehr streng, haben teilweise mit uns gesprochen wie beim Militär. Also das war wirklich teilweise, wo ich mir dachte, wow, vielen Dank, ich habe es verstanden. Aber zum Teil haben sie tatsächlich auch Witze währenddessen gebracht, sodass wir auch alle mal lachen mussten. So dass wir auch wirklich gut mit den Lehrern waren und wir da auch unseren Spaß dabei hatten. Das heißt, es war nicht nur streng und böse, aber es war schon so ein bisschen Zucht und Ordnung in der Yogastunde. Und während wir das gehalten haben oder auch die Atemzüge genommen haben, kamen sie auch immer wieder zu ein und haben einen mehr dabei geholfen, noch mehr in die Position hineinzukommen, ob das hands-on sozusagen war, das heißt mit den Händen oder vielleicht mit Straps. Das heißt, wir haben ja auch Yoga-Bänder, die wir nutzen, mit Blöcken, die man nutzen kann. Das heißt, man hatte da verschiedenes Equipment noch bekommen, damit man die Position besser halten kann und vor allen Dingen auch besser hineinkommt.
Ich glaube, da erweitert man definitiv sein Spektrum und lernt sehr, sehr viel über sich, über Verborgenes und vielleicht auch über Dämonen.
Richtig.
Und gab es Momente, in denen du körperlich oder mental an deine Grenzen gekommen bist? Und wie bist du dann damit umgegangen?
Absolut. Eigentlich immer wieder. Ich glaube, körperlich kann man damit beginnen, dass wir eine Position hatten während der Asanas-Practice, das heißt während der Yogastunde. Wir lagen auf dem Boden mit dem Gesäß an der Wand und die Beine waren quasi lang ausgestreckt und gespreizt. Und er hat dann angefangen zu zählen und man wusste aber irgendwie nicht, wie lange er zählt. Also es war dann bei 20, immer bei 30 und das ging irgendwie immer höher. Und bei der 50 hat er uns dann gesagt, dass er bis 100 zählt. Leider war unser Lehrer so, oder was heißt leider, oder witzigerweise war er so, dass er nicht Sekunden gezählt hat, sondern er hat seine eigene Zählweise gehabt. Das heißt, diese 100 Sekunden, die wir vielleicht da lagen, sind dann aber auch eher mal so 2,5 bis 3 Minuten geworden. Und es war so, dass wir ungefähr 15 in der Gruppe waren und er ist immer wieder gekommen und hat die Beine wieder ein kleines Stückchen weiter runtergedrückt. Dann ist er rumgelaufen, kam wieder bei mir an und hat meine Beine wieder ein kleines Stückchen runtergedrückt. Bis zu einer Position, wo ich innerlich dachte, mir reißt gleich irgendwie alles in meinen Beinen. Wow. Es tut unglaublich weh, die Atmung hat mir unglaublich geholfen, diese Position wirklich so lange auszuhalten. Und als wir irgendwann mal bei der 100 angekommen sind, habe ich gemerkt, krass, ich komme aus der Position gar nicht mehr wirklich raus. Und dann hat die Freundin, die mit mir dabei war, die lag neben mir und auch mein Lehrer, haben dann meine Beine ein bisschen zusammengedrückt, sodass ich aus der Position wieder rauskomme. Danach habe ich mich in Embryo-Stellung auf die Seite gelegt und dachte, okay, ich bin kurz vorm Heulen, weil meine Beine einfach nur noch wehtun. Das war, hört sich jetzt erstmal ganz schlimm an und total intensiv an, aber ich muss sagen, danach ging es mir wirklich gut. Also da hat der Körper mal wieder gelernt, aus der Komfortzone rauszukommen. Und es gab auch nochmal eine andere Stunde, wo wir morgens Unterricht hatten und die Asanas Practice war wirklich sehr intensiv im Sinne von gar nicht Stretching, sondern eher im Sinne von Kraft. Das heißt, wir mussten gewisse Positionen mit Kraft halten, wo ich auch hinterher am Boden lag in Shavasana, also in der Entspannungsposition. Und unsere Arme lagen aber erstmal noch auf Brusthöhe. Und da hatte ich meine Hand relativ nah an der Hand von meiner Freundin, die mit dabei war. Und wir haben dann nur gespürt, wie wir beide unsere Hände gegriffen haben. Und wirklich an der Hand lagen wir dort. Und wir hatten beide den Kopf zur Seite gedreht, sodass wir uns gar nicht ansehen konnten. Und das war der Moment, wo bei mir wirklich Tränen runtergelaufen sind, weil ich gemerkt habe, ich bin absolut körperlich am Ende gerade. Mir tut alles weh, alles, was ich spüre, jeden Muskelkater, jeden Muskel, den ich vorher noch nie wirklich gespürt habe, habe ich in dem Moment definitiv gespürt. Und dann kam diese helfende und sichere Hand von meiner Freundin, die dabei war. Und da habe ich nur gemerkt, dass meine Tränen gerade einfach nur runterlaufen. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, krass, ich würde am liebsten gerade eigentlich nach Hause fahren. Mhm. Aber es geht gerade nicht. Ich bin gerade mitten in den Himalaya-Bergen. Da kann man nicht mal eben so nach Hause fahren. Und ich habe dann hinterher mit ihr gesprochen und sie hatte mir auch gesagt, dass genau in dem Moment auch bei ihr die Tränen runtergelaufen sind. Und das war schon sehr intensiv, gerade für den Körper.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, schön, dass du die Atmung erwähnt hast. Ne? Ich arbeite ja selbst auch sehr, sehr viel mit der Atmung und wir können dadurch ja so viel verändern. Also wesentlich besser den Druck rausnehmen und auch lernen, in der körperlichen Anspannung zu entspannen. Ne?
Es war tatsächlich auch so, dass die Atmung mich in dem Moment auch so fast schon gerettet hat, weil dadurch konnte ich es auch wirklich aushalten. Ja. Und die Atmung ist auch in dem Fall tatsächlich genauso wichtig, wie du sagst, weil der Lehrer auch immer wieder gesagt hat, take a deep inhale and take a deep exhale. Ich meine, wir hatten alles auf Englisch, vielleicht ist das auch nochmal ganz wichtig zu wissen, in Indien haben wir eben alles auf Englisch gemacht und da wurde immer wieder auf die Atmung angesprochen, dass wir bitte einen ganz tiefen Atemzug nehmen sollen und eben auch einen ganz tiefen tiefe Ausatmung nehmen sollen.
Ja, finde ich gut. Aber war nur ein kurzer Ausflug Richtung Atmung. Danke dir dafür. Mach ruhig weiter.
Ich habe jetzt gerade so ein bisschen den körperlichen Part erklärt, wo ich an meine Grenzen gestoßen bin. Aber das Ganze war natürlich auch mental eine Tortur manchmal. Während der Philosophiestunden oder auch der Meditation sind immer wieder Themen aufgekommen oder man hat neue Denkanstöße bekommen, wobei man selber mal über sich selbst nachgedacht hat, wie gehe ich eigentlich mit mir selbst um? Wie gehe ich mit anderen Menschen um oder mit Situationen und teilweise selbst mit Gegenständen? Und dann hat man sich auch Fragen gestellt wie, was möchte ich eigentlich im Leben und tatsächlich auch, was ist der Sinn des Lebens? Bin ich glücklich gerade oder sind alles im Leben eigentlich nur Phasen, die irgendwann mal enden? Ja. Und das war natürlich nicht einfach, sich mit diesen Themen so lange auseinanderzusetzen, weil man trotz des intensiven Schedules, also intensiven Tagesablaufplan, trotzdem Zeit und Raum bekommen hat, um über diese Dinge nachzudenken. Ja. Und es gab auch klar 2-3 Themen, die mich vielleicht privat belastet haben, wo aber diese Reise zu mir selbst, ich glaube, anders kann ich diese Reise auch gar nicht beschreiben, dabei geholfen hat, das Ganze auch wirklich zu verarbeiten. Und trotz des vollen Stundenplans hat man eben dann trotzdem die Meditation abends gehabt, wo man dann mittlerweile in einem dunklen Raum saß, weil es schon dunkel wurde in Indien. Und am Anfang saß man noch mit fremden Menschen in einem Raum, die man natürlich über die Zeit irgendwann kennengelernt hat, die Gruppe. Aber wenn man da mit der Meditation in einem dunklen Raum mit fremden Menschen sitzt und es heißt, okay, meditiere einfach und man aber gar nicht wirklich hineingeführt wird, wie in der westlichen Welt oder keinen wirklichen, ich sag mal, Einsatzpunkt bekommt, dann sitzt man da und entweder schafft man es in dem Moment zu meditieren, in den meditativen Zustand zu kommen, zwischen Schlaf- und Wachzustand, oder man schafft es nicht. Und dann sitzt man dort für 45 Minuten und denkt echt über sein eigenes Leben nach. Und während man da wirklich so lange sitzt, der Monkey Mind wieder angestoßen wird und man 3 Millionen Gedanken im Kopf hat, beginnt man tatsächlich über das eigene Leben nachzudenken und über das, was tagtäglich so angestoßen wurde, die ganzen Denkanstöße. Und wie man das Ganze durchhält, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich einfach durchhalten. Denn man selbst hat ja auch irgendwie irgendwann mal die Entscheidung getroffen, diese Reise anzugehen. Und dabei sollte man alles irgendwie aufsaugen, was geht.
Ich finde diese Reise zu sich selbst ganz entscheidend.
Ja.
Denn aus meinem Blickwinkel, und das habe ich in verschiedenen anderen Folgen ja auch schon immer genannt, besteht das Ich aus 4 verschiedenen Ebenen oder Dimensionen, aber das ist meine persönliche eigene Wahrnehmung bzw. Erklärung. Dem Körper, ja, dem Selbst, und damit meine ich sowas wie Selbstbestimmung, Selbstachtung, Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und dann natürlich deinen Geist und deine Gedanken und aus deinem Ego. Und da ist natürlich immer die Frage, wer oder was steuert gerade mein Sein?
Ja.
Was ich eben auch super spannend finde, zu sagen, meditier jetzt mal, finde ich keinen schlechten Ansatz, denn Meditation kommt ja von dem Wort Meditatio, lateinisch, was so viel heißt wie nachdenken oder vertiefen. Und dann kannst du ja mal loslegen, ne, und dir ein Thema nehmen. Aber eben ganz bewusst, finde ich, sehr, sehr spannenden Ansatz, aber ist eben auch ungewöhnlich.
Es war tatsächlich auch so, dass der Lehrer wirklich da war, anwesend war, aber er hat nichts gesagt. Er saß bereits in dem Raum, Man ist gekommen, man hat sich sein Meditationskissen genommen, man hat sich hingesetzt. Mhm. Das war natürlich auch das Ziel der Lehrer, dass wir auch wirklich irgendwann die 45 Minuten lang sitzen können und uns nicht zwischendurch hinlegen müssen oder uns irgendwie, ich sag mal, viel bewegen dabei. Mhm. Und er hat nichts gesagt. Das heißt, wir haben uns hingesetzt und haben meditiert oder es versucht zumindest oder halt eben nachgedacht. Und ja, es war schon eine krasse Erfahrung, sich da hinzusetzen und wirklich nichts zu tun. Ja. Man muss halt in diesem Moment wirklich einfach nur sein. Und da merkt man wieder, wenn es im Außen wirklich still wird, dann wird es im Inneren halt super laut.
Also den Satz, ne, den kannst du dir auf dein Shirt schreiben oder so draufdrucken. Oder so, das wird ein Verkaufsschlager. Und was würdest du sagen, war die prägendste innere Veränderung, die du während dieser Zeit erlebt hast?
Also die prägendste innere Veränderung war ganz klar in Bezug auf etwas Körperliches bei mir. Denn die Ärzte sind sich noch ein bisschen unsicher, ob ich eine spezielle Form von Endometriose habe. Das heißt, ich habe höchstwahrscheinlich Adenomiose, aber es ist noch nicht ganz klar. Das heißt, ich bin aktuell noch in mehreren Arztterminen, um das wirklich zu checken, ob es dann Adenomiose ist oder nicht. Mhm. Das bedeutet, während meiner Menstruation habe ich mehrere Beschwerden, die vielleicht andere so in dem Ausmaß nicht haben. Und bei mir spiegelt sich das extrem in Unterleibsschmerzen wider. Und es ist normalerweise auch so, dass ich meine Periode 7 Tage habe, anstatt 4, die eigentlich normal sind. Und es gab dann tatsächlich ein mehr oder minder spirituellen Moment, weil ich natürlich auch eher in die spirituelle Richtung gehe. Mhm. Und den muss ich, glaube ich, einmal von vorne erklären, weil sonst ist das schwer zu verstehen. Es gab am 1.5. einen Vollmond im Skorpion dieses Jahr. Und wir hatten einen Tag vorher während der Philosophiestunde darüber gesprochen, dass dieser Tag in Indien ein sehr besonderer Tag ist. Denn der Vollmond am 1.5. fällt leider nicht ganz so oft auf diesen Tag. Und es war so, dass vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren Buddha damals nach Rishikesh reingekommen ist und dann der ganze Buddhismus entstanden ist. Und weil an diesem Tag ist es so, dass das Ganze auf Transformation basiert. Und in der Spiritualität ist ja das Feuer, die Transformation. Ja. Und genau an diesem 1.5. während unserer Philosophiestunde, man kann es sich wirklich kaum vorstellen. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich Fotos davon gemacht habe und auch Videos gedreht habe, weil ich glaube, sonst wird mir einfach niemand glauben. Hat sich das Wetter verändert. Und es war so, dass wir hochgeschaut haben und am Himmel sich die Wolken wirklich zu einem Kreis gedreht haben. Und dann ging es los mit Donner und Blitz und Gewitter. Und dann hat auch tatsächlich ein Blitz gegenüber in den Himalaya-Bergen, die wir gesehen haben, eingeschlagen. Und daraufhin haben die Himalaya-Berge gebrannt. Mhm. Und die haben nicht nur einfach irgendwie gebrannt, sondern sie haben in einem Kreis gebrannt. Und das war natürlich für uns extrem, das zu sehen. Und wir dachten natürlich auch, alles kann doch jetzt nicht wahr sein, dass genau an diesem Tag, der so besonders ist, genau die Transformation mit dem Feuer in den Himalaya-Bergen jetzt entsteht. Mhm. Und als ich dann abends im Zimmer war, habe ich gemerkt, ach krass, ich habe genau heute meine Tage bekommen. Und das war der Tag, wo ich meine Periode oder wo die Periode eingesetzt hat. Und ich dachte mir schon, das ist ja echt komisch, weil ich sollte eigentlich meine Periode erst in 8 Tagen bekommen. Das heißt, ich habe die 8 Tage zu früh bekommen, an dem Vollmondtag, wo es um die Transformation ging. Und da habe ich gemerkt, während ich meine Periode hatte, ich hatte sie genau 4 Tage, so wie sie eigentlich normalerweise sein sollte. Ich hatte keine Schmerzen auf einmal, weil ich keinen Stressfaktor hatte aufgrund des alltäglichen Lebens. Ich habe meine Hüfte mehrere Tage vorher extrem geöffnet aufgrund der ganzen Yoga-Asanas-Practices. Ja. Und das hat für mich natürlich, da dachte ich zwischendurch auch so, okay, was passiert hier gerade und was ist hier gerade los? Und die Anatomie oder den Anatomieunterricht, den wir hatten, hatten wir bei dem Dr. Vivek und das ist ein ayurvedischer Arzt. Und danach hatte ich eine Doktor-Consultation, so wurde das genannt, und da hatte ich einen Termin bei dem ayurvedischen Arzt. Und dem habe ich natürlich auch erklärt, dass ich eigentlich laut den deutschen Ärzten in die Richtung Adenomiose gehe. Und ich mich natürlich jetzt extrem wundere, warum ich auf einmal keine Schmerzen mehr hatte, 4 Tage anstatt 7 und das auch noch 8 Tage zu früh bekommen habe und das auch noch am Vollmond, wo ich sag mal, ja, die Veränderung war. Und da hat er mir ganz klar gesagt, Sarah, das war der Start deiner Heilung.
Wahnsinn.
Und da habe ich nur gedacht, krass, da habe ich echt lange drüber nachgedacht. Und er hat mir unglaublich viele ayurvedische Tipps gegeben, um vielleicht auch in Zukunft damit besser umzugehen mit den Schmerzen. Klar, seitdem habe ich natürlich auch mal wieder meine Periode bekommen. Da hatte ich auch leider wieder Schmerzen, weil ich eben nicht mehr in dem Umfeld war und sich natürlich auch meine Periode nicht mehr dem Vollmond angepasst hat, weil es ja so ist, dass wir mit der Zeitrechnung und auch den Monatsrechnungen gar nicht mit dem Vollmond zusammen agieren. Das heißt, eigentlich wäre es ja perfekt, wenn wir gar nicht 12 Monate hätten, sondern 13 Monate, weil dann würde ja jeder erste Tag des Monats auf einem Montag starten und auch wieder mit einem Sonntag enden. Wir hätten genau 4 Wochen, das würde alles mit dem Mondzyklus passen. Und dann würde, glaube ich, auch die Periode der Frau etwas besser mit dem Mondzyklus agieren. Das ist ja leider nicht der Fall, weil unsere Zeitrechnung ja ein bisschen anders ist. Aber ja, ich werde die Tipps auf jeden Fall umsetzen, die er mir gegeben hat, und mal schauen, wie es damit ist. Aber natürlich, keine Frage, werde ich natürlich auch medizinisch einmal abklären, was denn bei mir eigentlich so los ist, ob das vielleicht nochmal anders behandelt werden müsste.
Total krass, was du da berichtest. Da fehlen mir echt die Worte. Aber dann hat sich dein Blick auf dich selbst oder dein Leben durch die Erfahrung im Ashram sicherlich verändert, ne?
Absolut. Also auf mich selbst habe ich natürlich den Blick irgendwie verändert, weil ich war vorher schon, bevor ich nach Indien gegangen bin, ein Mensch, der intensiv die Energien der anderen wahrgenommen hat und auch den Gemütszustand von Personen. Und daraufhin, also ich bin sehr sensibel, was das angeht. Deswegen bin ich auch sehr oft abends dann, dass ich früh schlafen gehen möchte, weil ich den ganzen Tag die Energien von den anderen wahrnehme und natürlich auch irgendwo mich selbst wahrnehme. Und ich habe das Gefühl gehabt, oder ich habe das Gefühl auch immer noch, dass mit jedem Tag, den ich dort in Indien verbracht habe, dieses Gefühl noch intensiver wurde. Ich will gar nicht sagen schlimmer, weil es ist ja gar nichts Negatives, es ist ja eigentlich nur was Positives. Manchmal sage ich auch schon aus Spaß, wenn ich in meinem Team zusammenarbeite, dass ich immer wieder nachfragen werde, wenn ich das Gefühl habe, dass es jemandem nicht gut geht, wie geht's dir eigentlich? Und die Frage, wie geht's dir, ist bei mir nicht ein saloppes, hey, wie geht's dir eigentlich, und ich erwarte jetzt ein Gut, sondern wenn ich dich frage, wie es dir geht, dann frage ich dich, wie es dir wirklich gerade geht. Und man muss mir nicht antworten, wenn man sagt, hey, ich bin gerade nicht in der Lage, darüber zu sprechen, oder ich möchte auch einfach nicht drüber sprechen, dann ist das totally fine für mich. Also es ist gar kein Problem. Aber ich möchte, dass die Person wahrnehmen, dass ich wahrgenommen habe, wie der Gemütszustand gerade ist, ob es positiv ist, ob es negativ ist, ob es nachdenklich ist. Und da habe ich, ja, ich sag mal, wieder viel über mich selbst gelernt, dass ich in fast 99% der Fälle richtig liege, wenn es um die Menschen um mich herum geht. Und wenn ich darüber nachdenke, was ich sag mal, gelernt habe oder den Blick auf andere sehe, da habe ich mal wieder festgestellt, dass auf der Welt, die wir leben, ganz viele kleine Welten existieren. Weil so wie wir in der westlichen Welt leben, was für uns normal ist, ist für die Menschen in den anderen kleinen Welten, wie beispielsweise Indien, nicht normal. Und die leben einfach vollkommen unterschiedlich zu uns, und es funktioniert einfach überall anders, das Leben. Und für mich hat sich einfach mal wieder bestätigt, dass Menschen, die teilweise wenig oder vielleicht auch gar nichts wirklich haben, unglaublich glücklich sein können. Ja. Und Menschen, die vielleicht in der westlichen Welt sind, die viel Vermögen haben oder deren Meinung nach viel Reichtum besitzen, teilweise oft unglücklich sind. Und absolut, da stellt sich bei mir häufig die Frage, wer ist denn jetzt nun wirklich reich? Also wie definieren wir reich eigentlich? Definieren wir reich im Sinne von, ich habe viel Geld und kann mir alles kaufen, also ich kann mir Gegenstände kaufen? Oder definieren wir reich, indem wir sagen, hey, wie glücklich bist du? Ja. Bist du reich an Erfahrungen? Bist du reich an Glückseligkeit? Bist du reich an tollen Menschen, die dich umgeben? Und das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Was brauche ich im Leben eigentlich wirklich an Sachgegenständen oder an Geld? Oder was brauche ich wirklich für mich, dass ich glücklich sein kann? Und ich glaube, so würde ich für mich reich mehr definieren.
Ja, Sarah, dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Sehr, sehr schöne Worte. Das Wort reich wird ja so, wie du sagst, ja oft, und ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, falsch bewertet, aber vielleicht zu viel materiell. Aber reich an Erfahrung, reich an Emotionen, reich an Gesundheit, reich an Achtung für sein Selbst, reich an Bewusstsein. Ich meine, das ist auch ein extrem großer Reichtum. Ja, und dann würde mich interessieren, welche Elemente du aus dem Ashram-Leben nachhaltig in dein Leben integriert hast.
Also ich glaube, ich habe sehr viele kleine Elemente aus dem Ashram-Leben nachhaltig bei mir integriert. Jetzt merke ich, dass ich dort gelernt habe, wieder einmal, dass man sich selbst immer an die erste Position stellen sollte und dass man sich immer für sich selbst auch entscheiden sollte. Und das habe ich gelernt und das werde ich jetzt auch in meinem Alltag umsetzen, dass egal wie ich mich fühle oder wie mein Gesundheitszustand gerade ist, ich mich nicht mehr für andere verbiegen werde und dass ich wirklich auf mich selbst höre und auf mich selbst achte. Und diese Zeit muss man sich aber auch geben, tagtäglich immer wieder auf sich selbst zu hören. Wie geht es einem mental? Wie geht es einem körperlich gerade? Und man sollte aufhören, etwas für den Job aufzugeben oder nur zu arbeiten, um zu leben. Und für andere vielleicht auch, ich sag mal, den Wohlstand, den man dadurch hat, dass man wirklich selber merkt, dass der Wohlstand nicht alles ist, sondern dass es wirklich mehr bedeutet, sich selbst wahrzunehmen und den eigenen Körper auch wieder wertzuschätzen. Denn wir haben nicht nur den körperlichen Zustand, wir haben auch den mentalen Zustand. Und genau diese beiden Komponenten bilden dein eigenes Zuhause, weil du tagtäglich in deinem eigenen Zuhause lebst. Und das sollte immer an erster Position stehen. Und dafür muss man eben auch Ruhe einkehren lassen und sich die Zeit nehmen.
Da sprichst du mir komplett aus dem Herzen, denn es geht um das Thema Selbstachtung und Selbstbestimmung. Und das verwechseln viele, wenn du sagst, ich achte auf mich, ich stelle mich an erste Position, dann hat das nichts mit Egoismus zu tun.
Ja, genau das sage ich auch. Das hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun, sondern das ist eher Selbstliebe.
Genau, Selbstachtung, Selbstbestimmung und alles, was mit dem Selbst zu tun hat, mit völligem Bewusstsein.
Richtig.
Und das Wort wird auch oft falsch verstanden. Beispiel, steht einer auf der Bühne und redet vor 2000 Leuten, dann heißt es, boah, der hat aber ein großes Selbstbewusstsein. Nee, der hat kein großes Selbstbewusstsein, der hat ein großes Selbstvertrauen, dass er das kann.
Ja.
Bewusstsein ist was ganz, ganz anderes. Sarah, wir müssen zum Schluss kommen. Wem würdest du so eine Ausbildung empfehlen und wem eher nicht?
Natürlich kann man die Ausbildung, diese 300 Stunden, nur den Menschen empfehlen, die bereits eine 200-Stunden-Ausbildung gemacht haben. Denn ohne die 200er kann man die 300er leider gar nicht machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die 300-Stunden-Ausbildung zu machen. Es gibt auch verschiedene Länder, in denen man diese machen kann. Da muss man nicht unbedingt Indien, Himalaya, Berge, Ashram wählen. Man kann auch sagen, hey, ich mache das Ganze in Deutschland. Mhm. Ich mache das Ganze auf Deutsch, weil das meine Sprache oder meine Muttersprache ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber wenn man wirklich sagt, man möchte jetzt einfach mal Mama India und das Ganze komplett traditionell erleben, ich glaube, da muss man schon ein ganz bisschen dickes Fell haben, um das Ganze wirklich durchzuhalten. Aber man darf auch einfach sich selbst mal vertrauen. Und ich glaube, dieses Durchhaltevermögen, dieses Selbstvertrauen, was man, ich sag mal, biologisch einfach schon hat, darf man dort stärken. Und vielleicht kann ich auch empfehlen, jemanden dabei zu haben. Auch ich habe jemanden mitgenommen, eine gute Freundin von mir, die mich einfach mental auch sehr, sehr oft sehr, sehr gut unterstützt hat. Weil ich muss ehrlich zugeben, ich habe in den ersten 3 Tagen auf Ernst darüber nachgedacht, das Ganze abzubrechen, weil natürlich der Unterschied von der westlichen Welt zu der indischen Welt sehr extrem war. Mhm. Aber ich habe entschieden, für mich selbst das Ganze durchzuhalten. Und Personen, die sehr viel, vielleicht sogar auch Heimweh haben zu zur eigenen Wohnung, zum eigenen Haus, zu der Familie, zum Freund, zu Freundinnen. Für die ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Das heißt, man muss sich vorher wirklich bewusst darüber werden, was das Ganze bedeutet und manchmal vielleicht aber auch bewusst gar nicht darüber nachdenken, was das Ganze bedeutet. Denn ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht alles wusste, was mich so, was ich dort machen darf und was ich dort machen teilweise muss. Deswegen bin ich teilweise ganz froh, dass ich nicht alles vorher wusste. Denn wenn ich alles vorher gewusst hätte, hätte ich, glaube ich, 100-mal darüber nachgedacht, ob ich das wirklich mache. Aber ich bin sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung, die ich machen durfte. Und bin sehr dankbar, dass ich das Leben dort und vor allen Dingen auch das Land Indien kennenlernen durfte.
Ja, wir haben da noch ein bisschen ohne Aufnahme weitergesprochen und ich finde eine unfassbar schöne, spannende Erfahrung, die Sarah mit uns geteilt hat. Das Danke an Sarah und die Schlussworte sind dann dadurch leider verloren gegangen, weil wir gar nicht mehr auf Aufnahme waren. Aber jetzt nochmal an dich, Sarah. Danke für diesen Wahnsinnserfahrungsbericht. Ja, und damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende. Vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, zuzuhören. Und wenn du zusätzlich Fragen, Anregungen, Feedback, Hinweise oder Tipps hast oder auch Themenwünsche, dann gern an die Mailadresse in den Shownotes. Bis zur nächsten Woche. Lass es dir gut gehen. Bleibe wahrnehmungsfähig. Die Sirene des Körpers, der Podcast, der deine Sinne schärft und dich lehrt, auf deinen Körper zu hören. Bleib gesund. Ciao.